Ein Text aus Matthäus 19, Abvers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, den Herrn Jesus: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagt zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Das. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin und verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Schon eigenartig, ne? Wir haben doch gelernt und wir wissen doch, die Gnade rettet. Da fragt einer den Herrn Jesus: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und sagt er: Halte die Gebote. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Mal schauen, was wir heute sehen, wenn wir die Geschichte anschauen. Siehe, so fängt es ja an, die Geschichte. Und siehe, einer trat dazu und fragte ihn. Also schauen wir mal, siehe. Da ist einer, der eine Frage hat, der zu Jesus kommt. Einer. Irgendeiner, könnte man sagen, und das zeigt uns, jeder darf zu Jesus kommen. Jeder ist beliebige. Ja, heißt es erstmal einer. Nicht gleich Rang und Namen. An anderer Stelle der Bibel können wir lesen, dass er ein Oberster der Juden war, dass er reich war, haben wir gelesen. Aber egal wer du bist, was dich bewegt, was dich ausmacht, du darfst zu Jesus kommen. Wir sind ihm nämlich alle nicht unbekannt. Selbst wenn irgendeiner zu ihm kommt, Jesus kennt ihn. Bei Nathanael, wie Nathanael zu Jesus kommt, sagt Jesus: Ich habe dich schon gesehen, als du da und da unter dem Baum warst. Vor Menschen sind wir irgendeiner, vor Gott sind wir jemand. Ganz Spezielles. Und dieser trat herzu und fragte. Menschen haben viele Fragen, je nach Lebenssituation, aber eine Frage haben viele Menschen gemeinsam, die Frage nach dem ewigen Leben. Wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich ewiges Leben haben? Manche suchen sie die Antwort in der Kirche, manche suchen sie in der Natur, manche suchen sie in Philosophien, manche in der Medizin und manche in der Kosmetik. Aber sinnvoll ist es immer wieder, solche Fragen zu Jesus zu bringen. Und dazu heißt es, er trat herzu und fragte. Aus dem Gewohnten heraus, aus dem Menge heraus, tritt er auf Jesus zu. Er macht einen Schritt oder ein paar Schritte. Und oft ist es so, hast du schon gemerkt, Jesus ist nur ein paar Schritte entfernt. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, sagt uns die Bibel. Wir dürfen näher zu Jesus kommen, aber das braucht manchmal einen Schritt. Manche denken: Naja, wenn Jesus was von mir will, dann muss er halt mal anklopfen, dann muss er mal zu mir kommen. Ist ja alles Gnade und wir sind ja erwählt und Jesus ist ja auf die Erde gekommen, also er wird mich schon suchen. Und wir kennen ja die biblischen Bilder, wie Jesus sagt: Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und trotzdem ist es eine Aufforderung: Mach dich auf. Wart nicht auf den Zufall der Begegnung, sondern suche Jesus, suche Gott. Es ist nur ein Schritt und trotzdem ist es ein Schritt. Und dieser eine Schritt kann manchmal so gesehen werden: Es ist nur ein Schritt. Für das, was du bekommst, ist das Kinkerlitzchen, ist das wenig, ist das, lohnt sich das? Und manchmal ist es aber auch ein Schritt, der dich alles kostet. Manchmal kann es dauern, bis du merkst, dass Jesus dir entgegenkommt, deine Fragen beantwortet, aber geh den ersten Schritt. Und es wird nicht der erste sein, weil der erste, den ist Jesus schon gegangen, indem er gekommen ist. Auch das ewige Leben, das du es bekommst, braucht einen Schritt von dir, dass du dein Herz Jesus zuwendest, dass du danach fragst, dass du den Weg suchst, wie komme ich ins ewige Leben. So war es ja auch bei diesen Menschen hier. Er fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Komisch, ne? Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, die Menschen ewiges Leben zu schenken. Und was macht Jesus? So eine Frage, was muss ich tun? Jeder Evangelist wird sagen, endlich, auf die Frage habe ich gewartet, jetzt kann ich dir das Evangelium erklären, jetzt kann ich dir den Glauben erklären, jetzt kann ich dir erklären, was es heißt, Christ zu sein. Und Jesus sagt erst einmal, was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Damit sagt, als nur der Vater, als nur Gott im Himmel. Damit gibt auch Jesus mal zum Nachdenken, was hältst du von mir? Wir wissen, dass Jesus ohne Sünde war, wir wissen, dass Jesus gut war, dass Jesus perfekt war. Und trotzdem fragt er, was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Was nennst du mich gut? Eine eigenartige Antwort auf die Frage, guter Meister, was muss ich tun, um ins ewige Leben zu kommen? Jesus stellt die Frage, warum nennst du mich gut? Er fragt nach dem Motiv, warum redest du Gutes von mir? Warum sagst du, ich bin gut? Warum sagst du, das ist ein lieber Gott? Warum sagst du, der Herr wird schon helfen, warum sagst du, Gott ist groß? Warum? Warum? Weil er alle deine Bitten erfüllt, weil es dir gut geht, sagst du es auch noch, wenn es dir schlecht geht? Wenn wir Gott loben und preisen, auch in den Gemeinden, warum tun wir das? Weil es uns Vergnügen bereitet, weil es uns Spaß macht? Ja, es ist schön, Gott zu preisen, ich bin oft total erquickt dadurch. Oder ist es, weil unser Herz ausdrücken will, Herr, ich staune über dich, ich möchte dich anbeten. Ist es oberflächlich, ist es tief, warum nennst du mich gut? Jesus will nicht oberflächliche, gedankenlose Anerkennung, sondern er will, dass wir wissen und überzeugt sind, er ist gut. Dass wir von Herzen ihn preisen, ihn lieben und wo das noch der Entwicklung bedarf, dürfen wir darum bitten, Herr, vertiefe meine Liebe zu dir, meine Anerkennung, meine Ehre dir gegenüber. Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, was uns Menschen betrifft. Wir wissen, dass wenn wir in unser eigenes Herz schauen, komisch, was der reiche Jüngling sagt, das habe ich alles befolgt, ob man das so glauben kann. Aber wir wissen, wenn wir uns selbst anschauen, da ist genug Dinge in unserem Herzen, die uns vergiften, die uns nicht so sein lassen, wie wir das gerne wären. Und wir stimmen dem zu, und das ist Gottes Wort, dass die Bibel sagt, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Niemand ist gut. Da sind wir uns wieder einig, wenn wir an das Wort Gottes glauben. Wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht gut in den Augen Gottes, vor den Menschen vielleicht feiner Kerl, das mag uns gelingen, aber vor Gott, Gott sieht die Feinheiten, Gott sieht unsere Motive, Gott sieht unsere Gedanken, unser geheimes Tun und Wünschen. Aber dann sagt Jesus auch noch, niemand ist gut als Gott allein. Und das begründet er gar nicht. Eigenartig. Gott ist gut, Punkt. Wie geht's uns damit? Manchmal bekommen wir unseren Zweifel. Wir haben unsere Fragen. Ja, warum lässt der liebe Gott das alles zu? Ich könnte versuchen, das ein oder andere zu erklären. Es würde uns wahrscheinlich immer unbefriedigt zu lassen. Jesus sagt einfach, Gott ist gut. Und so ist es immer wieder auch eine Glaubensfrage. Was glauben wir von unserem Gott? Vertrauen wir ihm? Wenn wir verstehen könnten, Gott und seine Motive, ich glaube, dann wäre er nicht Gott, weil wie soll ich einen Größeren verstehen, der viel, viel mehr, viel größer, viel tiefer, viel wissensmäßig drauf ist wie ich, der die Zukunft sehen kann, der die Vergangenheit kennt, der weiß, was wäre, wenn so und wenn so, wie würde sich mein Schicksal, wie würde sich das auf meine Wege äußern und auswirken. Gott ist gut und ich kann ihn nicht begreifen. Und er hat seinen Grund, warum er so oder so handelt oder auch handeln lässt. Ja, Jesus hat schon eigenartige Antworten. Manchmal kommen wir mit Fragen zu ihm und er fragt uns. Ich will euch auch was fragen, sagt er mal den Leuten, die ihn eine Frage stellen. Und dann gibt er ihnen zu denken. Und wenn wir zu Jesus kommen und unsere Fragen stellen, gibt er uns manchmal erst zu denken. nachzudenken, führt uns darauf, Stille zu halten und zu hören, was er zu sagen hat. Und nicht immer ist es gleich die Antwort, die wir eigentlich wissen wollen. Aber wenn wir einen Schritt herauswagen und Jesus fragen, dann kann uns passieren, was auch Petrus passiert ist, was Petrus erkannt hat: Herr, du hast Worte ewigen des Lebens. Ich habe die Woche vor ein paar Tagen das wieder mal erlebt. Ich war ziemlich nieder, es haben mich Dinge beschäftigt, es haben mich Dinge bewegt, es haben mich Dinge entmutigt und auch vielleicht an den Rand des Zweifels in einigen Punkten gebracht. Dann kommt mir ein Wort Gottes in den Sinn, nicht nur einfach so wie eine Erinnerung, sondern ein Wort, was in der Bibel steht. Ich weiß noch nicht mal, wo es steht. Ich habe es auch noch nicht nachgeschaut. Ich mache das vielleicht irgendwann, aber ich weiß, ich kenne dieses Wort. Und es ist ein Wort des Lebens. Es hat so viel verändert in meinem Herzen. Tagelang und noch immer kann ich mich daran aufrichten. Aber zurück zu dieser Frage: Was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Ist doch eine eigenartige Frage. Es war ein junger Mann, der sagt: Ich habe diese Gebote gehalten, also hat er doch Bescheid gewusst. Der hat doch eigentlich gewusst, nach damaligem Verständnis als gut unterrichteter Jude im Gesetz Gottes, was Sache ist, dass Gott sagt: Gebote da, Gebote hier, 10 Gebote und 600 oder ein paar 20, die noch dazu kamen, teilweise vielleicht von Menschen und Verordnungen. Jedenfalls, der Mensch hat sich ausgekannt. Und er fragt: Was muss ich tun? Theologie und Wissen allein rettet noch nicht. Offensichtlich hat ihm das, dieses Wissen und diese Erfahrung, noch keine Sicherheit gegeben, keine Gewissheit, keine Heilsgewissheit, wie Christen sagen. Was muss ich tun? Muss ich noch mehr tun? Muss ich was anderes tun? Eigentlich hätte ihm das klar sein sollen, aber vielleicht sollte dir es auch klar sein, was du tun musst, und kriegst trotzdem keine Sicherheit. Ja, uns als Gemeinde Gottes im Neuen Testament sollte erst recht klar sein. Wir kennen nicht nur die Gebote Gottes, nicht nur die 10 Gebote, wir kennen auch das Evangelium, was sich durchs ganze Neue Testament zieht. Der Glaube, der rettet, nicht die Werke. Wir kennen das und wir wissen Bescheid, dass Jesus gekommen ist, um uns Gnade zu schenken, mit Gott zu versöhnen, weil er unsere Sünde gesühnt hat. Wir wissen, dass keiner gerecht ist vor Gott aus eigenen Werken, sondern dass die Erlösung durch Jesus Christus kommt. Trotzdem diese Antwort Jesu: Willst du in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Dann sagt der reiche Jüngling: Welche? Dann zählt Jesus ein paar auf. Aus den 10 Geboten plus das Gebot der Liebe und Gott ehren, sich selbst und den Nächsten lieben. Was macht Jesus mit dieser Frage? Er antwortet erstmal, indem er das Gesetz autorisiert. Manche denken, im Neuen Testament braucht es das Gesetz nicht mehr. Jesus weist hier explizit auf die Gebote hin. Er gibt dem Gesetz Autorität, denn das Gesetz, so wissen wir aus dem Neuen Testament, ist ein Zuchtmeister, ein Hinweis auf Jesus. Am Gesetz können wir üben, gerecht zu werden, das können wir versuchen, wie der reiche Jüngling. Wir merken aber sehr bald, wenn wir ehrlich sind, wir schaffen das nicht. Aber wir merken eben, wir schaffen es nicht. Also merken wir, wir brauchen eine Hilfe und wir dürfen suchen, wie können wir dann gerecht werden. Die Frage anders stellen, nicht was muss ich tun, sondern wer hat für mich getan, ist eigentlich die Frage. Jesus suchen, der sagt: Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Von dem es heißt, dass Gott ihn gegeben hat, den Herrn Jesus, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Dieses Gesetz, sagt Paulus, ist ein Zuchtmeister, der uns zu Jesus bringt. Wer das Gesetz in seinem Leben sucht und vergleicht mit seinem Leben, der merkt: Ich brauche eine Vergebung, ich brauche eine Rechtfertigung. Und das Gesetz ist, sehen wir hier, noch eine Bekundung des Willen Gottes. Die Frage: Willst du ewiges Leben, sagt Jesus. Ich könnte jetzt mal fragen, wer von uns will ewiges Leben, dann würden so und so viele Hände hochgehen. Dann halte die Gebote. Er hat einfach die Frage beantwortet: Willst du ewiges Leben? Wir alle wollen ewiges Leben wahrscheinlich. Die meisten bestimmt von uns. Wir, die wir Jesus erkannt haben, die wir das Neue Testament kennen, das Evangelium, wollen ewiges Leben. Wir haben es aber nicht darin gefunden, indem wir das Gesetz erfüllen und versuchen und vielleicht trainieren, sondern wir haben es darin gefunden, indem wir Vergebung, Gnade und Erlösung in Jesus Christus gefunden haben. Wir wollen ewiges Leben. Der Weg ist die Gnade und die Vergebung und die Buße. Aber wir wollen ewiges Leben, also halten wir, sollen wir auch die Gebote halten. So rum ist es richtig. Es ist der Wille Gottes, diese Gebote, die 10 Gebote, dass wir so miteinander umgehen, dass wir so leben in Gottesfurcht und Menschenehre und ohne Lügen und all diese Dinge. Das Gesetz bekundet den Willen Gottes, auch wenn wir schon Christen sind. Das Gesetz ist gültig für uns, es ist ein Maßstab. Jesus sagt, halte die Gebote, er sagt aber nicht, dadurch kommst du ins ewige Leben, sondern wenn du ins Leben willst. Und wir sind so unterwegs. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Das habe ich alles gehalten, die Gebote. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns das wagen würde zu behaupten. Gut, wenn man genau hinschaut, dieses Wort, auch anders kann man feststellen, dieses Wort gehalten, das habe ich alles gehalten, könnte man auch übersetzen, beachtet. Das ist schon was anderes. Wir achten auf die Gebote. Aber er sagt, das habe ich alles gehalten, das habe ich alles beachtet. Und das ist typisch. Alles getan, nicht genug. All unsere Leistung, all unser Tun ist nicht genug. Und irgendwie spürt das ein Mensch, wenn er auf Werke baut. Sich nichts zu Schulden kommen lassen und Gutes tun, das ist so die Prämisse. Dann muss doch Gott mit mir zufrieden sein, dann sollte ich doch in den Himmel kommen. Und trotzdem habe ich keinen Frieden. Dieser Mensch, dieser reiche Jüngling lag falsch. So ist es nicht. Er hatte eine falsche Selbsteinschätzung. Aber ich darf euch was sagen. Es gibt auch eine andere falsche Selbsteinschätzung. Viele Menschen denken auch, ich bin der Herr Jesus. Sie glauben ein Leben lang an den Herrn Jesus und trotzdem ist Selbstverdammnis da. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Also wenn du so ein Typ bist, der sich selbst verdammt, obwohl er ein Gotteskind ist, glaub dem nicht. Willst du vollkommen sein, sagt dann Jesus. Willst du vollkommen sein? Mir fällt hier was auf, wenn ich meine Gedanken spielen lasse. Es gibt eine Denkweise, ich will vollkommen sein, ich könnte vollkommen sein, ich könnte das schaffen, ich gebe mir Mühe. Gebe mir noch ein bisschen mehr Mühe. Ich vertraue auf mich, wenn ich nur gut genug bin. Anstatt nicht ich schaffe es, sondern ich brauche Hilfe. Jesus. Willst du vollkommen sein? Was will er denn wirklich, dieser Mensch? Jesus sagt, willst du vollkommen sein, dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und komm und folge mir nach. Wie ging es dann weiter? Wir lesen im Text, er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Ich will gerettet werden, ich will vielleicht vollkommen sein, aber wie sehr will ich das wirklich? Auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Das war ihm doch zu viel. So sehr wollte er doch nicht vollkommen sein. So ernst hat er es doch nicht gemeint. Wir müssen schon ernst meinen, mit Jesus zu gehen. Sonst lockt uns schnell andere Sachen, Reichtum oder Vergnügungen, kann uns weglocken. Wir wollen auf der einen Seite und trotzdem gehen wir betrübt davon weg. Lieber reich und betrübt als vollkommen sein. So hat er scheinbar gedacht. Lieber reich und betrübt als diesen Preis für Vollkommenheit zu zahlen. Sein Wohlstand war ihm wichtiger. Sein Wille war nicht stark genug. Kann es sein, dass da eine ganz eigenartige Macht den Menschen gefangen hält? Kann es sein, dass, wie Paulus das sagt, dass es so ist, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Kann es sein, dass ich aus mir gar nicht fähig bin, vollkommen zu sein, das Gesetz zu halten und gerecht vor Gott zu werden? Kann es sein, dass ich einen Retter brauche, der in Gnade für mich eintritt, mich rechtfertigt, dem ich mich nur anvertrauen muss? Es gibt diesen Retter. Wichtig ist, dass wir das erkennen, dass da in mir was ist. Ich will und tue es trotzdem nicht. Und ich andere Sachen tue ich und will nicht. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Vollkommen sein, aus eigener Kraft. Gerettet werden aus Werken ist bei den Menschen unmöglich. Und ohne Gott ist es ganz unmöglich, gerettet zu werden. Es Es ist ein Wunder, was wir brauchen, um gerettet zu werden. Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Du kannst dich nicht selber retten. Kein Mensch kann dich retten. Es ist menschlich unmöglich. Ohne Gott gehst du verloren, kannst dich nicht retten. Bei Gott ist es möglich. Das Himmelreich, das ewige Leben, ist durch ein Wunder Gottes möglich. Jesus hat die Voraussetzungen dazu erfüllt. Wir brauchen Anteil an Jesus. Wie bekommen wir dieses Wunder? Tut Buße, lasst euch taufen, verändert euer Leben, eure Gesinnung heißt Buße. Nicht, was muss ich tun, wie perfekt muss ich im Gesetz sein, sondern ich bin nicht perfekt, ich sehe meine Sünde und Schuld ein, sehe meine Verlorenheit ein und vertraue auf Jesus. Was nimmst du mit von diesen Gedanken rund um die Geschichte des reichen Jünglings? Wenn du noch kein ewiges Leben hast, dich mit dieser Frage quälst, immer noch, was muss ich noch tun, was muss ich noch tun? Du Buße von dieser Gesinnung und du Buße von deiner Selbstüberschätzung, es tun zu können. Du Buße, wende dich zu Jesus, der für uns gestorben ist. Nimm dieses Wunder an, dass er dir wundersam vergeben kann, weil er der Erlöser ist, weil er dich mit Gott versöhnen kann. Da wäre jetzt mehr zuzusagen. Wenn du Fragen hast, dann frage danach, nach dem Gottesdienst oder wer dir helfen kann. Also wenn du noch kein ewiges Leben hast, dich damit noch rumschlägst und kämpfst und noch keinen Frieden hast, dann tu Buße, finde Jesus Gnade, damit du von Neuem geboren wirst. Wenn du aber Jesus schon nachfolgst, denkst du vielleicht, naja, die Predigt hätte ich heute nicht hören müssen. Ewige Leben, Reich Gottes, fängt ja schon hier auf dieser Erde an. Vielleicht gilt dir mal wieder die Herausforderung, tritt einen Schritt heraus auf Jesus zu, mach eine neue Erfahrung. Oder vielleicht gilt dir die Warnung, dass Reichtum unser Vertrauen ablenkt, dass wir auf Reichtum vertrauen, auf unser Können und auf unser Vermögen, anstatt auf Jesus. Jesus sagt, ein Reicher hat es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Und da geht es nicht nur ums ewige Leben. Das Reich Gottes ist Liebe, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Welche Beziehung haben wir zu unserem Reichtum? Wie bindet uns der? Wie fördert er das ewige Leben? Fördert er das Reich Gottes in uns oder hält es uns ab? So kannst du heute mitnehmen, vertraue mehr auf Jesus in allen Belangen deines Lebens als auf Reichtum. Ein paar Gedanken zu dieser Geschichte. Es gibt noch mehr so Geschichten, wo wir vorschnell sagen, hat Jesus jetzt irgendwie den Heilsgedanken, den Gnadengedanken verwaschen. Wir sind nur durch Gnade gerettet, aber heute haben wir gesehen, man muss nur genau lesen. Der Jüngling hat die Frage gestellt, was muss ich tun? Jesus hat gesagt, wenn es um Tun geht, dann musst du die Gebote halten. Jesus beantwortet manchmal unsere Fragen exakter, wie uns bewusst sind. Wollen wir genau zuhören, was er sagt? Immer wieder drüber nachdenken, damit wir ihn richtig verstehen. Der Herr segne uns. Amen.